Kim Huber am Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Und dir?
Mir geht's auch gut. Jetzt hat man ja ganz lange nicht so viel von dir gesehen, weil es war ja Winterpause. Was machst du denn in so einer langen Winterpause? Bist du jeden Tag in der Beachhalle oder wie stelle ich mir das vor?
Ich habe jetzt über den Winter tatsächlich relativ viel mit Armin in der Beachhalle verbracht. Das auf jeden Fall. Habe nebenbei von meinem Studium noch mein Praxissemester absolviert und habe tatsächlich auch bei meinem Heimatverein, also wo ich quasi Volleyball spielen gelernt habe, in der Halle ein bisschen ausgeholfen, mitgespielt. War nur Landesliga, aber haben viele Freunde von mir gespielt und mein alter Jugendtrainer, der mich dann eben gebeten hat, hier und da mal ein bisschen mitzuspielen. Und genau, das war so mein Winter.
Sehr schön. Ja, hört sich entspannt an. Vielleicht einmal ganz vorneweg, würdest du dich selber als Beachvolleyball-Profi bezeichnen oder ist bei dir Job, also nee, nicht Job, sondern hast du eben erwähnt, Studium wichtiger oder wie schätzt du es selber ein?
Also als Profi würde ich mich jetzt nicht bezeichnen oder zumindest nicht als Vollprofi. Ich habe immer gesagt und ich glaube, das trifft auch ganz gut zu, dass ich versuche, meinen Sport so professionell auszuüben, wie ich es in meinem Umfeld kann. Und das heißt, dass ich eben mein Studium nebenbei noch mache, also im Sommer und auch den Großteil über den Winter ist dann schon Beachvolleyball die Priorität, aber nicht vollumfänglich. Heißt, ich versuche trotzdem im Sommer auch ein paar Module zu schreiben, meistens eben nur ein, zwei, drei Stück und im Winter dann ein paar mehr und das Studium insgesamt ein bisschen auszuweiten. Elektromobilität und Technik studiere ich. Und ja, dadurch, dass wir jetzt auch eben sowohl auf den deutschen Tourstops, wenn wir es durch die Quali schaffen, aber auch Rock the Beach oder Landesverbandsturniere, auch nicht die großen Preisgelder, wenn überhaupt Preisgelder da sind, bekommen, lässt sich darüber ausschließlich nicht finanzieren. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, den man eben als Profi oder als Vollprofi hat, dass man dann auch davon wirklich leben kann. Bei mir spielt dann noch viel das Trainerdasein eine Rolle über Beachkurse im Sommer oder auch ja viel Jugendarbeit. Versuche ich dann so ein bisschen ja einfach auch die Kosten, die in der Beachvolleyball-Saison dann aufkommen, zu decken. Und okay. Muss man auch noch oder kann man vielleicht auch noch erwähnen, auch natürlich über die Sponsoren, die uns dann unterstützen, sowohl Daniel als auch mich, ohne die es dann auch nicht möglich wäre. So.
Ja, cool. Das heißt, du würdest dich selber eher als ambitionierten Halbprofi bezeichnen, der es eben so gut wie möglich alles unter einen Hut bringen möchte.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen schwammig, ja. ja, also wie gesagt, Vollprofi nicht. Ich würde tatsächlich einfach sagen, ich versuche hier in meinem Umfeld das professionellste Engagement an den Tag zu legen, das für mich da möglich ist, ohne dass ich alles andere dadurch vernachlässige.
Wie lang wirst du jetzt dein Studium ziehen? Also du studierst jetzt schon ein, zwei Jahre, glaube ich, zwei oder drei. Wie lang wirst du es ziehen, damit du eben Volleyball mit reinbringen kannst?
Ich habe 2019 direkt nach meinem Abi angefangen zu studieren, also mit 17 damals. Und ja, jetzt, ich habe tatsächlich gestern mal so ein bisschen durchgezählt, bin ich jetzt im 10. Semester. Mhm. Regelstudienzeit sind 7. Und ich denke mal, wahrscheinlich 1, 2, vielleicht 3 brauche ich schon noch. Also habe ich es ganz gut geschafft mit dem Strecken. Letztendlich habe ich gesagt, ich möchte Beachvolleyball auf jeden Fall im Sommer immer priorisieren. Und dann brauche ich so lange, wie ich dann am Ende brauche. Und dann ist es auch in Ordnung. Ich habe den großen Vorteil, dass ich bei mir in der Heimatstadt in Ingolstadt studiere und somit halt noch zu Hause auch unterkomme. Und dann letztendlich, abgesehen vom Beachvolleyball und ja so ein paar Nebenkosten, eigentlich relativ gut zurechtkommen, weshalb es dann noch nicht den großen Druck gibt, irgendwie das Studium abzuschließen. Und tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch gar nicht die Idee, ob ich danach direkt dann im Arbeitsleben wirklich starten möchte oder ob ich nicht noch einen Master hinten dran hänge. Genau, das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe.
Okay, ja, cool. Aber ich finde stark, dass du erstmal sagst, okay, ich möchte Beachvolleyball schon als Fokus nehmen, auch wenn, hast du ja eben erwähnt, Preisgelder jetzt nicht so hoch sind und theoretisch würde man ja jetzt wirklich nur gut über die Runden kommen, wenn man auch bei jedem Turnier eine relativ hohe Platzierung erreicht. Wird jetzt bei dir wahrscheinlich nicht unbedingt klappen, dass es jedes Mal dann eine Top-Platzierung wird. Wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit schon viele Top-Platzierungen, aber eben nicht durchgängig, sodass es dann eben schwierig ist. Aber du sagst halt trotzdem, okay, Beachvolleyball ist mir wichtig, da habe ich Bock drauf und deswegen versuche ich da viel, viel Input reinzulegen und das Studium ist dann einfach mal hinten dran. Finde ich cool, finde ich mega, wenn Leute einfach, obwohl es sich sozusagen nicht lohnt, in Anführungsstrichen, trotzdem da so viel reingeben und dafür ihren Traum irgendwie leben. Mega.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass es also sowohl bei mir als auch bei den meisten Spielern oder bei sehr, sehr vielen Spielern auf der Tour dann auch gar nicht irgendwie ums Preisgeld geht, sondern wirklich darum, dass sie sagen, okay, das ist eine Sache, für die habe ich irgendwie eine Leidenschaft, die macht mir Spaß und dann bin ich da vielleicht auch vom Charaktertyp her einfach, dass ich sage, okay, wenn ich was versuchen möchte und irgendwo gut sein möchte, dann versuche ich da auch so viel ich kann zu investieren und mache es halt entweder dann wirklich so gut ich kann oder überleg mir dann, ob ich nicht eine andere Sache vielleicht dann lieber machen möchte.
Okay. Wie kann ich mir dann so eine Woche bei dir vorstellen? Also, haben es ja gerade gesagt, du studierst in Ingolstadt, das heißt, du hast wahrscheinlich auch relativ viele Präsenztermine, vielleicht auch nicht. Dann hast du eben immer Training, du gibst selber Training, hast auch Training. Und wie stelle ich mir da so eine typische Woche bei dir vor? Vielleicht eine im Winter und vielleicht eine typische im Sommer.
Ja, also im Winter ist es nochmal ein bisschen mehr mit der Uni eben. Also ich habe meistens tagsüber, vormittags, mittags, manchmal auch nachmittags noch meine Kurse. Habe jetzt über den Winter versucht, meistens direkt in der Früh einmal ins Krafttraining zu gehen. Dann hatte ich entweder jetzt diesen Winter mein Praxis, also bin quasi nach Hause gefahren und habe vom Homeoffice aus gearbeitet. In einem normalen Semester fahre ich dann in die Uni und habe meine Vorlesung dort. Und dann bin ich normalerweise 2 bis 3 Mal die Woche nach München gependelt und habe dort dann einmal mit Armin halt nochmal im Sand trainiert und manchmal auch Training gegeben. Also im Normalfall haben wir, ich sag mal, 3 bis 4 Trainingseinheiten im Gym, also im Fitnessstudio und nochmal 2 bis 3 Einheiten Balltraining über den Winter. Und im Sommer verschiebt sich dann so ein bisschen, da werden dann die Vorlesungen weniger, da habe ich dann meistens nur noch 2 oder 3 Tage Vorlesungstermine und auch 1, 2 Krafttrainingseinheiten weniger und dafür nochmal 1, 2 Mal mehr Ball. Also wir haben jetzt tatsächlich gestern so ein bisschen die Woche oder unsere Saisonwochen dann geplant und dadurch, dass wir ja auch meistens oder eigentlich immer in die Quali müssen, werden wir oft schon Mittwochabend abreisen. Das heißt, wir machen Montag Kraft und Ball, Dienstag Kraft und Ball, Mittwoch dann Kraft und Ball, je nachdem, wann wir halt abreisen. Und spielen dann Donnerstag bis Freitag, Samstag, Sonntag, je nachdem unser Turnier und haben dann eventuell nochmal einen Regenerationstag, an dem wir dann nicht an den Ball gehen, bevor dann wieder die neue Woche startet. Das ist
Okay.
so die klassische Sommerwoche. Natürlich gibt es dann auch Wochen, an denen wir dann, und das haben wir, glaube ich, die letzten Jahre vielleicht immer auch ein bisschen versäumt, dann Wochenenden auch bewusst mal frei machen. Oder pausieren. Wir haben die letzten Jahre fast jedes Wochenende mindestens ein Turnier gespielt, beziehungsweise wenn wir dann eben beim Turnier raus waren, sind wir noch weitergefahren auf ein zweites. Einfach weil wir die Punkte gebraucht haben, beziehungsweise uns dann selber auch so, ich sag mal, unsicher auch waren, und eben Angst hatten, dass wenn wir dann das eine Turnier vielleicht nicht mitnehmen, am Ende dann genau das dann ausschlaggebend ist, dass wir es nicht nach Timmendorf schaffen. Und deswegen haben wir es dann, ja, manchmal auch vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Turnierplanung und haben dann eben ja, teilweise über 20 Turniere in 3, 4 Monaten gespielt. 4 Monaten Saison. Ja, und das haben wir jetzt dieses Jahr so ein bisschen anders geplant. Also dieses Jahr möchten wir meistens nur auf die großen Turniere fahren. Das ist jetzt für uns also Deutsche Tour, Rock the Beach und die Premium-Turniere. Und dann auch bewusst immer wieder dazwischen Wochenenden pausieren. Einerseits, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, einfach um dem Körper immer wieder die Regeneration zu geben. Andererseits auch, um ja von der mentalen und von der psychischen Belastung dann auch immer wieder sich ein bisschen ein Stück weit rauszunehmen und auch zu sagen, okay, wir wollen natürlich viel geben, aber wir wissen auch, auch wenn jetzt mein Turnier schlecht läuft oder gut läuft, das jetzt nicht alles und wir haben dann auch wieder Wochenenden, wo wir andere Dinge dann, die uns genauso wichtig sind, machen können.
Ja, verstehe ich sehr gut. Und das ist ja auch einer der größten Kritikpunkte am Volleyball oder nicht nur Volleyball, sondern auch am Teamsport generell, dass einfach diese Spielpläne wirklich crazy sind. Und vor allem, ich habe ja auch schon ein paar Nationalspieler und Spielerinnen hier im Podcast gehabt und was die erzählen, wie deren Sommer dann aussieht, nachdem sie den ganzen Winter die normale Saison hatten mit Halle, also Bundesliga, vielleicht Champions League oder irgendwelche europäischen Wettkämpfe. Und dann geht es im Sommer direkt weiter. Die einen spielen im Sand, die anderen sind mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das ist so krass. Und das muss man alles berücksichtigen, wenn es um Regeneration geht. Nicht nur eben so von Woche zu Woche oder Tag zu Tag, sondern auch, dass es mal so Wochen gibt am Stück, in denen du eben nicht irgendwie Performance bringen musst oder halt auch kognitiv was leisten musst, wo es vielleicht zum Beispiel nur Krafttraining ist oder nur ganz leichte Beineinheiten oder was auch immer. Aber dieser Competition Mode, dass du immer dann auch liefern willst und musst, das ist eben das, was auch nicht ganz so gesund ist, da immer wieder reinzukommen in diese Stressoren. Und das hast du eben richtig gesagt, ne? Es gibt ja dann diese physischen und die psychischen Komponente. Und am Ende ist aber für den Körper alles Stress. Und mit chronischem Stress kann der Körper eben nicht so gut umgehen. Kurzfristig ja. Und da ist Stress auch wirklich super, um Leistung bringen zu können. Aber langfristig ist eben eher negativ und kann den Körper eben nachhaltig leider schädigen.
Vielleicht dazu auch nochmal. Ich habe die letzten Jahre ja auch immer noch in der Halle dann über den Winter gespielt. Also die letzten 3, 4 Jahre dann in der dritten Liga bei unterschiedlichen Vereinen. Daniel hat ja jetzt dieses Jahr dann das erste Mal auch noch in der ersten Liga gespielt bei Dachau und hatte nach der Beachsaison, ich glaube, eine Woche frei und jetzt nach der Hallensaison, weil er so lieb war und die Playoffs vermieden hat, auch nochmal eine Woche von Armin frei bekommen. Aber das sind letztendlich dann 2 Wochen, mit denen er oder in denen er nichts mit Beachvolleyball oder Hallenvolleyball am Hut hat. Und das ist schon, also hat er auch, wir haben dann gestern nochmal ein bisschen drüber gesprochen, schon auch gesagt, natürlich ist es irgendwie seine Leidenschaft, aber gleichzeitig ist es halt enorm viel einfach. Also sowohl, wie du gerade gesagt hast, vom Kopf und vom Körper her. Und das war eben auch für mich ein Grund, warum ich dann nach letzter Hallensaison gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall, und das war bei mir auch immer schon so, ich möchte auf jeden Fall Beachvolleyball der Halle immer vorziehen. Hatte davor auch und habe nach wie vor immer noch meinen Spaß auch in der Halle. Aber dann war es doch immer mehr so, dass ich gesagt habe, mir ist dann einfach das ganze Jahr unterwegs zu sein. Wir sind im Sommer so viel von zu Hause weg, von Freunden, von Familie weg. Das dann im Winter auch noch zu sein, ist für mich dann einfach nicht das Ganze wert. Und ich glaube, das hat mir auch ganz gut getan. Wir hatten vorher in der Vorbereitung kurz drüber gesprochen. Ich habe 2 kleine Schwestern, die mir wirklich sehr am Herzen liegen. Und ich glaube, ich bin auch insgesamt schon ein sehr familiärer Mensch. Und da habe ich jetzt über den Winter gemerkt, dass dann ein paar Wochenenden auch mal am Stück irgendwie zu Hause sein, mit ihnen was zu unternehmen, dann auch schön ist so und auch mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen zum Volleyball und zum Beachvolleyball. Ich glaube, das hilft dann auch wieder oder noch fokussierter dann zu starten, wenn es wieder soweit ist.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, man kann auch so viel mehr Fokus legen auf andere Dinge. So, da kommen wir gleich nochmal drauf. Diese athletischen Komponenten, die man dann einfach viel, viel besser angehen kann, die sind natürlich Gold wert. So, und auf der einen Seite hast du natürlich dann in der Halle, so jetzt aus Daniels Sicht zum Beispiel, würde man sagen, okay, er hat viele Touches gehabt, er war viel am Ball, viel Erfahrung gesammelt, auch wenn natürlich Beach und Hallenvolleyball überhaupt nicht das Gleiche ist. Aber du warst trotzdem am Ball, du hast trotzdem gespielt und das hat sicherlich auch seine Auswirkungen. Aber es ist nicht umsonst so, dass je erfolgreicher die Beachvolleyballer werden, dass sie immer mehr dann auch in der Halle sagen, okay, ich lasse es vielleicht mal lieber. Wir haben es ja, wir sehen es ja zum Beispiel bei den Sargis auch. wo dann sich spätestens letztes Jahr dann auch Jonas dafür entschieden hat, Halle dann sein zu lassen, obwohl er da ja auch relativ erfolgreich war. Aber irgendwann musst du diese Entscheidung treffen und vielleicht ist sogar besser, sie früher zu treffen als später, so wie jetzt bei dir. Du hast eben relativ früh gesagt, okay, ich mache da weniger und es bleibt auch maximal bei dritter Liga. Und sogar das hast du dann noch abgesagt, was aus meiner Perspektive halt mega richtig ist. Und bei Daniel werden wir sehen, ne, wie es für ihn dann langfristig ist oder jetzt dann im Laufe des Sommers ist, wenn er so viel in der Halle war. Bestimmt wird es okay sein so, er ist ja super jung und auch mega athletisch, aber es wird bestimmt irgendwo seine Spuren hinterlassen haben. Und dann muss er eben sich überlegen, wie geht's dann das Jahr danach weiter und so weiter.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da muss ich so ehrlich sein und sagen, dass bei mir nicht nur aus dem Grund war, wie es jetzt wahrscheinlich bei Sargstädtern oder Teams, die dann noch weiter oben sind, dann ist, dass sie wirklich sagen, okay, ich habe einfach über den Winter so viel Training, so viel Krafttraining, Beachvolleyballtraining, theoretisch auch internationale Turniere, dass es schlichtweg nicht möglich ist, in der Halle noch zu spielen. So ist es bei mir nicht. Ich hätte definitiv auch wie Dani in der Halle spielen können. Bei mir war es dann einfach wirklich, dass ich gesagt habe, okay, mir sind die anderen Dinge, die dann im Sommer oftmals halt auf der Strecke bleiben, dann auch wichtig, irgendwie im Winter dafür Zeit einzuräumen. Genau, aber ist wahrscheinlich ein positiver Nebeneffekt, dass man dann so ein bisschen den Körper, vielleicht auch den Kopf dann mal schont.
Absolut. Und ich finde es auch mega cool, dass du dann irgendwie nicht so Volleyball-Sachen so vorschiebst und sagst, ja, das mache ich alles nur, weil das passt dann. Also ne, wenn du jetzt nur Volleyball gesagt hast und Erholung und Krafttraining und so weiter, würden wir denken, okay, ja, der Typ, der bereitet sich schon auf den Sommer vor, wunderbar, sondern du sagst, okay, mir sind andere Dinge eben auch wichtig, zum Beispiel Familie, und die ist einfach extrem wichtig für mich. Und deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich es habe sein lassen. Und das finde ich auch mega fair, mega cool, dass du einfach da auch so ehrlich bist und sagst, nee, das ist das, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder bei Volleyballern auch sehen. Das ist auch immer das, was ich hier im Podcast predige. Volleyballer sind keine Maschinen, die wir nur nach ihrer Leistung bewerten, sondern es sind einfach auch Menschen, die einfach auch ein Privatleben haben. Und das soll, und dazu soll der Podcast ja auch dienen, das soll auch so ein bisschen nach außen getragen werden, wie dein Privatleben gegebenenfalls so aussieht oder wie dein, nicht dein Privatleben, sondern dein Innenleben so, dass man auch mal checkt, okay, wie tickt eigentlich ein Kim so. Und deswegen finde ich es mega, dass du das mit uns teilst. Dankeschön.
Ja, vielleicht gibt's da auch noch eine ganz interessante Nebengeschichte zu erzählen. Ich habe, also früher, als ich angefangen habe, Volleyball zu spielen, wir haben in Ingolstadt eine wunderschöne Anlage und 12 Courts direkt am See. Und damals habe ich dann eigentlich alles gezockt, also Jugend, direkt auch Herrenbereich und auch Mixed zu Beginn. Und habe dann eben relativ lange Mixed gespielt, ich sag mal die ersten 1-2 Jahre, bis mich dann so sehr aufgeregt habe, dass ich dann nach dem letzten Satz gesagt habe, so jetzt und nie wieder. Und das dann auch, ich glaube, ja, bestimmt 5-6 Jahre nicht einmal drüber nachgedacht habe, um das nochmal zu spielen. Und dann nach der deutschen Meisterschaft in der im Herren-Damen-Bereich war dann lustigerweise dieses Jahr die deutsche Mixmeisterschaft in Ingolstadt. Und dann wurde ich so ein bisschen gefragt, ja, hast du nicht Lust mitzuspielen als Ingolstädter? Und dann so ein bisschen hin und her überlegen. Und dann wurde ich da gefragt, ob ich nicht mit der Julia Jungmann zusammenspielen kann. Die hat mich dann angeschrieben, sie hätte genug Punkte. Ich gesagt, okay, dann probiere ich es mal mitzuspielen. Ja, und letztendlich habe ich dann auf dem Turnier meine jetzige Freundin kennengelernt, was dann auch so alles nicht passiert wäre. Wahrscheinlich hätte ich gesagt, ja, ich spiele jetzt in der Halle. Also manchmal sich da für Zeit einzuräumen, auch andere Dinge dann einfach zu machen, führt dann auch zu Sachen oder zu schönen Momenten, die man so sonst gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, dass sie überhaupt entstehen können.
Ja, cool. Mega. Dann hoffe ich mal, dass das ganz lange hält und dass das so eure coole Story sein kann, die ihr dann später euren Kindern erzählt oder so.
Das hoffe ich auch, ja.
Okay, jetzt wissen wir ja alle, vielleicht auch nicht alle, aber ich weiß auf jeden Fall, du bist athletisch ziemlich gut aufgestellt. Gibt einige Reels von dir, einige Posts, wo man dich im Fitnessstudio sieht. Ich habe auch bei, ich weiß ja da nicht mehr seinen Namen, bei irgendeinem Trainer habe ich auch so ein Transformationsbild von dir gesehen. Das war auch das erste wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil ich bei ihm so dieses Bild von dir gesehen hatte und dachte so, okay, krass, der hat eine ganz schöne Transformation hingelegt. Willst du uns da mal A mitnehmen, wie du es geschafft hast, so athletisch zu werden oder so athletisch zu sein? Und B, wie hat das geklappt, da ich weiß nicht, wie viel Prozent Körperfett du dann am Ende hattest? Also wahrscheinlich bist du von sowas wie 14 auf 10 runter, Pi mal Daumen. Vielleicht habt ihr auch gar nicht Körperfett getrackt. Aber ja, erzähl mal, also in welchem Jahr war das und wie kam das zustande, dass so krass ist und was machst du jetzt noch so im Gym, was so gut hilft?
Sehr gern. Also wir haben, oder ich habe schon relativ früh mit Krafttraining angefangen. Ich habe als, ja, so Kindergartenkind, sage ich mal, angefangen mit Fußball, nicht mit Krafttraining, aber mit Fußball zumindest. Und dann in der Grundschule mit Eishockey. Und das war dann relativ schnell auch Leistungssport. Also wir hatten dann schon morgens vor der Schule Training, nach der Schule direkt wieder. Und haben dann eben auch, ich würde vielleicht sagen, aber da höre ich dann auch gerne nochmal auf deine Meinung, ein bisschen zu früh angefangen, also so im Alter von 12, dann tatsächlich an die Gewichte auch ranzugehen. Vielleicht kurze Zwischenfrage, was ist so deine Meinung, wann ist das richtige Alter mit Krafttraining zu starten?
Prinzipiell kann man immer so früh mit Krafttraining starten wie mit anderen Sportarten meiner Meinung nach, weil zum Beispiel bei Fußball oder von mir aus auch beim Volleyball hast du eben so krasse Kräfte, die, nehmen wir mal jetzt Fußball, die beim Springen landen, beim Sprinten auf die Beine wirken. Das ist halt viel krasser als das, was du durch irgendein Beintraining überhaupt auslösen kannst. Und das ist ja auch genau der Grund, warum viele Fußballer eben also spätestens nach der Saison sieht man das dann, dass sie so krasse O-Beine haben. Und das liegt daran, dass sie eben in jungen Jahren schon angefangen haben, viel Fußball zu spielen, was bestimmtes Areal, was eben die Adduktoren immer wieder sehr krass trainiert hat, durch zum Beispiel schnelle Richtungswechsel. Ansonsten bin ich im Fußball nicht so drin. Aber das sorgt dafür, dass sich die Knochen, weil das ist ja immer die Argumentation auch beim Krafttraining, man ist noch im Wachstum, die Knochen sind noch nicht fertig ausgewachsen und sind auch noch ein bisschen weicher. Und das sorgt dafür, dass du eben so O-Beine bekommst, weil die Adduktoren eben krass trainiert werden. Das heißt, sobald du einem Kind sagst, okay, du darfst Fußball spielen, was ja absurd wäre, wenn man sagen würde, das darf man nicht, dürfte man eigentlich auch sagen, okay, du darfst, schrägstrich, sollst auch in den Kraftraum gehen, um zum Beispiel solchen Sachen gegenzuwirken, also dass du da ausgleichend arbeitest. Von daher finde ich es okay, wenn man sagt, man geht schon als Achtjähriger oder als Zehnjähriger oder auch dann wie bei dir mit 12 Jahren in Kraftraum und trainiert da. Es kommt da dann, und das ist klar, auch noch gut darauf an, dass man gut geschult wird, dass man gut angeleitet wird. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass gerade im Kinder- und Jugendbereich, weil eben Vereinssport ist und deswegen nicht gut bezahlt werden kann, haben wir auch nicht die perfekten Trainer. Das heißt, da wird dann auch, werden auch bestimmte Sachen falsch beigebracht, vielleicht werden Kinder auch ein bisschen überlastet. Aber da sehen wir das alles gar nicht so schlimm. Aber beim Krafttraining, das muss wenn dann auch immer perfekt sein. Aber ich glaube, so krass ist es nicht. Ich glaube, dass man
Ja,
da
ja.
auch mal ein bisschen cheaten dürfte, dass da auch mal eine Übung nicht perfekt aussehen muss. Aber ich denke, dass wir bei Kindern und Jugendlichen immer drauf gucken müssen, wie sie trainieren, eben nicht nur im Kraftraum. Von daher, ey, gut, dass du es gemacht hast und mit 12 schon da am Start warst.
Okay. Ja, ich glaube, meine Meinung dazu oder auch was ich jetzt dann an mir selber so gemerkt habe, dass mir auf jeden Fall nicht geschadet hat, früh anzufangen. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu wissen, auch welche Übungen vor allem auch welche Gewichte sinnvoll sind. Auch, wie gesagt, ich mache viel auch jetzt inzwischen selber in der Jugendarbeit und von, ich sag mal, 12 bis 18 habe ich viele Jugendmannschaften und da sind eigentlich dann so genau die Altersstufen mit dabei, wo die ersten dann anfangen, irgendwie selbstständig ins Gym zu gehen und zu trainieren. Und dann manchmal ins Training kommen und sagen, oh, jetzt habe ich 200 Kilo Deadlift gemacht. Und ich sage, okay, ich trainiere seit 8 Jahren Deadlifts und mache nicht die Hälfte. Abgesehen davon, dass ja die meisten dann irgendwie versuchen, eben Sprungkraft zu verbessern und alles darauf auslegen. Und deswegen haben wir dann auch immer mehr darauf geachtet, uns bei unserer Jugendarbeit nicht nur auf ein-, zweimal Volleyballtraining in der Halle zu fokussieren, sondern auch zu sagen, okay, wir gehen in Trainingslagern mit den Jungs in den Kraftraum, gehen dann die Übungen durch, sagen Ihnen, welche Übungen sind wichtig, nicht nur eben für Sprungkraft, sondern auch um eine gesunde Schulter zu haben, um eine vernünftige, ja, Stabilität in der Luft aufzubauen. Solche Sachen. Auch bis hin zu Ernährungsthemen. Und ich glaube, dass das, wie du sagst, auch im frühen Alter sogar sehr wichtig ist. Bei mir war es damals so, dass wir, glaube ich, trotzdem zu viel einfach nur Gewicht aufgeladen haben und dann versucht haben, möglichst viel Gewicht durch die Halle zu werfen. Aber prinzipiell hat mir das, denke ich, schon geholfen, einfach ein bisschen fitter zu werden und habe deshalb dann auch beim Volleyball von Anfang an eigentlich Krafttraining gemacht. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, dass es völlig falsch war eigentlich. Also nicht, dass ich es gemacht habe, aber was ich gemacht habe. Also ganz dumme Übungen im Nachhinein eigentlich, die gar nicht viel bringen, um Volleyball besser zu werden. Und so richtig angefangen haben wir dann 2021, als ich dann auch noch mehr unter Armin gespielt habe und haben uns dann einen Krafttrainer hinzugeholt, den Tom Hanke und eben auch einen Ernährungsberater. Und das war dann so ein bisschen die erste Saison, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt nicht einfach, was ich denke im Krafttraining, sondern wir schauen uns an, wie sieht mein Bewegungsapparat aus, wo sind Stellen, die wir verstärkt trainieren müssen. Wie sehen auch meine Technikformen im Beachvolleyball aus? Weil ja doch jeder Spieler dann eine leicht unterschiedliche Sprungtechnik hat, eine unterschiedliche Lauftechnik im Sand, um da dann eben das Bestmöglichste rauszuholen. Und haben uns dann da einen Trainingsplan erarbeitet, gekoppelt eben mit der umgestellten Ernährung dann auch. Und ja, letztendlich war das dann von 21 auf 22 die erste Vorbereitung. Man muss dann, da ist auch dieses Bild, von dem du anfangs gesprochen hast, entstanden, sind wir dann ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in der Massephase. Also wir hatten dann, ich glaube tatsächlich 105 oder 106 Kilo hatte ich dann
Nein.
zum Peak, ja.
Wie
Auf
groß bist du? 1,92?
91, ja, ungefähr. Also wahrscheinlich nicht die optimalen Maße für einen Beachvolleyballer. Genau, haben dann aber auch danach eben einen relativ strikten Cut wieder gefahren, um dann so auf mein, ich sag mal, Zielgewicht von 88 Kilo ungefähr zu kommen. So, was wahrscheinlich immer noch relativ schwer ist für den Beachvolleyballer, aber ja, für mich glaube ich das beste Gewicht insgesamt. Und ja, jetzt im Nachhinein, wie gesagt, wir sind da völlig drüber hinausgeschossen. Ich sollte jetzt und werde wahrscheinlich in keine Vorbereitung mehr versuchen, an 105 Kilo ranzukommen, aber dennoch ist es so, dass wir über den Winter dann versuchen, wieder ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Einfach auch, weil man über die Saison mit so viel Balltraining und so viel Turnieren es fast nicht schafft, übers Krafttraining so viel gegenzusteuern, dass man das genau hält oder sogar vielleicht sich noch verbessert. Und das versuchen wir dann im Winter eigentlich sozusagen ein bisschen vorzubeugen. Und ja, ich glaube, das Bild, also das zweite Bild ist dann eben zu Saisonbeginn ungefähr entstanden. Also ja, so 4 Monate vielleicht wirklich strikt eine Cut gefahren.
Ja, krass. Aber also war ja super.
Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche nucleushealth.de und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code PHIL10. Die Sponsoren und deren Website sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge.
Ich habe nochmal zwei Nachfragen. Vielleicht können wir ein kleines bisschen zurückspulen und das noch mit aufnehmen.
Klar.
Ich wollte die ganze Zeit noch fragen, ob Daniel eigentlich auch in Ingolstadt wohnt und ihr dann besser zusammen trainieren könnt oder wie ihr es überhaupt mit dem Training macht.
Nee, Dani wohnt in München,
Okay.
aber wir haben es meistens so gemacht. Also Krafttraining macht jeder für sich und fürs Balltraining fahre ich dann 2 von 3 Trainings nach München und er kommt eins von drei nach Ingolstadt. So, Pi mal Daumen.
Okay, ich wohne jetzt in Norddeutschland. Ich weiß leider nicht, wie groß die
Ist
Ab.
nicht so weit, also man
Okay.
fährt eine Dreiviertelstunde
Okay,
hin
ja,
und her.
entspannt.
Genau.
Und dann wollte ich noch zu den Jugendlichen und dem Kraftsport befragen. Also erstmal finde ich es generell super, dass ihr das macht und dass ihr das mitnehmt. Weil ich glaube, das ist auch so eine deutsche Vorstellung, dass das eben nicht zusammengehört. Oder dass man das getrennt voneinander betrachtet und dass Jugendliche erstmal auch gar kein Krafttraining machen brauchen. Und dass ihr euch da früh damit auseinandersetzt und das den Jungs mitgebt, ist, glaube ich, der größte Schlüssel dafür, dass die auch vor allem verletzungsfrei durch die Saisons kommen. Und gerade im Erwachsenwerden sozusagen eines Volleyballers oder eines jeden Sportlers, was ist der größte Hemmnisfaktor, um schnell besser zu werden als Jugendlicher im, sagen wir mal, beispielhaft im Volleyball oder ging ja auch in anderen Sportarten? Und meiner Meinung nach sind es eben Verletzungen. Also dass Verletzungen das größte Risiko dafür sind, dass du vielleicht aus dem Kader fliegst, dass du nicht besser wirst, dass du ein bisschen hinterherhängst in deiner A, in der körperlichen Entwicklung, B, auch in der individuell-technischen Entwicklung. Und also natürlich neben Verletzungen ist natürlich auch Genetik. Also wenn du mit 17 halt immer noch nicht durch die Pubertät durch bist als Jugendlicher, dann hast du es natürlich auch schwer, dann mit den Jungs mitzuhalten, die schon einen ganz anderen Hormonhaushalt haben. Aber meiner Meinung nach, wie gesagt, Verletzung der größte Hemmnisfaktor, um schnell besser zu werden. Das heißt, das Training, das hast du ja eben auch richtig erwähnt, das Training muss darauf ausgelegt sein, dass man sich eben nicht verletzt, dass man einen Ausgleich schafft zu den Volleyballbelastungen und dann eben dafür sorgt, dass Verletzungen ausbleiben oder weniger wahrscheinlich sind und so weiter. Und deswegen finde ich es total stark, dass du das angesprochen hast, dass eben nicht nur der Punkt ist, im Volleyball besser zu werden, sondern es eben super wichtig ist, eine stabile Schulter zu bekommen, einen guten Quad, einen guten Rumpf zu kriegen, um die Wirbelsäule zu entlasten und vielleicht Übungen zu machen, die Knie schonen, beziehungsweise einfach nur dafür sorgen, dass man keine Knieschmerzen bekommt. Weil besser wirst du wahrscheinlich eh und höher springen wirst du wahrscheinlich eh irgendwann auch, wenn du einfach viel auch zum Training gehst, Krafttraining und Volleyballtraining. Aber dieses sich nicht verletzen ist, glaube ich, der ganz große Punkt bei der ganzen Geschichte.
Das stimmt, ja. Also als du damit angefangen hast, hatte ich eigentlich einen anderen Punkt im Kopf, aber dass du verletzungsfrei bleiben sagst, also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich hätte noch mit dazu geworfen, so ein bisschen die mentale oder psychische Entwicklung, weil das ist eigentlich das, wo ich sage, da sehe ich den größten Unterschied von den Jungs. Also wahrscheinlich spielt es dann auch eben mit eine Rolle, die Spieler, die dann schon weiter sind und auch sich mehr dafür, ich sag mal, interessieren, auch mehr Gespräche eben mit zum Beispiel mir als Coach suchen oder sich selbstständig da informieren. Das sind wahrscheinlich dann auch die Spieler, die halt ein sinnvolleres Training machen oder sich auch außerhalb vom Training irgendwie sinnvoller dann verhalten. Und das, finde ich, ist nochmal ein großer Punkt, dass man wirklich merkt im Training, wenn man die dann über mehrere Jahre auch begleitet, okay, gibt es so diesen Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich wirklich Lust, mich zu verbessern. Manchmal ist er schon von Anfang an da, manchmal kommt er erst, manchmal bleibt er komplett aus. Und dass es dann meistens wirklich nochmal einen enormen Boost gibt. Und ja, dann sind Spieler, die eigentlich vom Talent her vielleicht relativ ähnlich sind, innerhalb von wenigen Monaten auf einem ganz anderen Level, weil einfach der eine Spieler jede Wiederholung im Training bewusster nutzt, um sich zu verbessern, als der andere, der einfach nur ins Training geht, um dort zu sein. Das wäre wahrscheinlich meine Antwort auf die Frage gewesen, aber genau, deine kann ich genauso nachvollziehen.
Ich glaube, das, was du ansprichst, diese Gewissenhaftigkeit, dass man halt immer versucht, das Beste zu geben, auch viel mit den Coaches spricht und nicht nur so egomäßig versucht, selber da durchzukommen als junger Spieler. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sich Leuten anvertraut, auch annehmen kann, wenn die irgendwas zu einem sagen und versucht, das umzusetzen und dann in jeglicher Hinsicht versucht, an seinem Volleyballspiel zu arbeiten und eben versucht, gut sein Ego zurückzuschrauben, auch wenn es schon die ersten Erfolge gibt und dann eben versucht, trotzdem humble zu bleiben und ganz langsam strukturiert besser wird oder versucht besser zu werden und nicht so diesen, also du kennst ja auch, dass Jugendspieler dann manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießen und das dann meistens durchs Ego getrieben. Ja, jetzt sind wir irgendwo abgedriftet von deiner athletischen Leistung hin zu den Kindern und Jugendlichen. Du hast eine massive Sprungkraft, du hast einen guten Vertical, also du hast relativ viel Sprunghöhe. Wie kriegt man das hin?
Ich glaube, man muss da wirklich dazu sagen, dass ich vom Typ her nicht unbedingt der allerbeste Springer bin. Also ich habe viele Jungs auch in der Jugend gehabt, die sich hingestellt haben, nicht einmal im Krafttraining waren und dann wirklich deutlich höher gesprungen sind als ich. Aber ja, ich glaube, dass erstmal viel Genetik mit dabei ist. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich gar nicht springen kann. Aber bei mir das schon mehr nochmal übers Training sich verbessert und gesteigert hat. Und ich glaube, ich nicht von Grund auf einfach ja, sprungtalentiert bin, wie es ja wahrscheinlich viele schon auch nochmal deutlich mehr sind auf der Tour. Und mir hat es eben viel geholfen, sowohl meine Technik dann nochmal hingegen ein bisschen anzupassen. Also wir haben, vielleicht um da nochmal auch ein bisschen ins Detail zu gehen, wir haben mein ursprüngliches Sprungmuster, was relativ hallenähnlich war. Also wir hatten ja, oder man hat in der Halle ja eher einen kurzen Bodenkontakt und dann springt man eher reaktiv raus. Und das war schon auch anfangs mein Bild im Sand mit einer ja, relativ aufrechten Position. Und vor allem mit Armin haben wir dann versucht, mehr über die hintere Kette zu springen, also einen tieferen Stemmschritt mir anzueignen, mehr Fersenbelastung beim Absprung zu haben, um dann sowohl mehr Stabilität beim Absprung als auch mehr Sprungkraft zu entwickeln und dann eher über einen maximalkräftigen Sprung, auch weil ich vom Typ her eher in die Richtung gehe, mein Sprungbild zu ändern. Und das ist eben gekoppelt an viel Krafttraining mit der hinteren Kette, also ja, also Übungen wie Kreuzheben in verschiedenen Formen, also sowohl normales Kreuzheben als auch rumänisches Kreuzheben, dann viele Übungen auch tatsächlich in der Ausfallschrittposition, wo man versucht, sich mit der hinteren Kette zum Beispiel auf einen Kasten nach vorne zu ziehen oder an den Kasten ranzuziehen. Selbst bei normalen Kniebeugen haben wir dann, was man ja oft kennt, dass man so die Fersen leicht erhöht. Wahrscheinlich eher dann aus, ja, ich sag mal, Beweglichkeitsgründen haben wir dann versucht, die Zehenspitze leicht anzuheben, dass wir auch da nochmal mehr sozusagen die Fersenbelastung haben. Kannst du mir vielleicht dann auch gleich sagen, dass es kompletter Quatsch ist? Wir hatten das eben mit dem Krafttrainer damals so ausprobiert oder uns gemeinsam so überlegt und das hat eigentlich dann ja einen ganz guten Impact auch gehabt. Gern deine Meinung aus deiner Sicht heraus.
Also kommen wir gleich zu. Ich würde gerne mal kurz auf dieses Thema Sprungtalent eingehen, weil ich das spannend fand, wie du es beschrieben hast. Und wir kennen ja so diese zwei Typen Beachvolleyballer. Einmal so die einfach ein bisschen auch breiter von der Statur sind, die echt dicke Beine haben und dann eher über die Maximalkraft kommen und dann diese sehr dünnen, schlaksigen, oder die kennt man vielleicht mehr aus der Halle, so typischer Mittelblocker, irgendwie dünn und schlaksig. Und ich habe das in der Folge 71 mit Jonas Ries einmal richtig gut aufgearbeitet, beziehungsweise er hat das sehr gut aufgearbeitet, dass es eben so zwei Typen gibt auf dem Kontinuum und jeder bewegt sich irgendwo dazwischen. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, musst du auch dein Training ein bisschen anpassen, sodass du sinnvoll eben weiterkommst. Wenn du jetzt halt sagst, du bist eher der maximalkräftige Typ, der halt darüber kommt, dann ist ja sogar eher gut, dass du auch ordentlich Masse aufgebaut hast, die letzten Jahre. Jetzt 105 Kilo ist klar, das ist ein bisschen zu viel. Aber dass du eher so ein 90 Kilo Athlet bist, statt so ein, was ja auch gibt, sind so 75 Kilo Athleten. Ne, aber dann macht das für dich eben viel mehr Sinn, weil du eben nicht so ein elastischer Typ bist, sondern eher über die Maximalkraft kommst, was ja auch typischer, glaube ich, ist für Beachvolleyball, weil du eben nicht diese kurze Bodenreaktionskraft hast oder diese kurze Kontaktzeit, sondern längere Kontaktzeit brauchst. Von daher wollte ich es nochmal untermalen, dass man da nochmal nachhören kann, wer das jetzt super spannend fand, was du da ausgeführt hast und dann nochmal die Details nachhören möchte. Jonas kennt sich da super aus. Und Dann kommen wir zu dem Thema mit der Fersenerhöhung oder eben Vorfußerhöhen. Und ich fand den Ansatz super. Also fand das super spannend, dass ihr das dann auch so gelöst habt, dass ihr sozusagen die hintere Kette noch mehr überladen habt über diese Sprunggelenksposition, dass vorne sogar ein bisschen erhöht wurde. Und dann komme ich immer und sag, also so als aus Therapeutensicht, ja gut, aber dann hast du ja wieder ein massives Ungleichgewicht in deiner muskulären Kette. Also du nutzt dann mehr die hintere Kette, um hoch zu springen. Alles gut. Aber trotzdem brauchst du dein Quadrizeps für vor allem Kniesicherung und dass du eben, wenn du mal einen Mini-Unfall hast im Sand oder irgendwie der Fuß mal hängen bleibt, dass das nicht gleich endet in irgendeiner Verletzung, sondern dass dein Knie eben stabilisiert wird. Und vor allem eben auch beim Landen, Thema Patellasehnenentzündung und sowas, ist ja auch der Quadrizeps einfach extrem wichtig. Von daher, und das werdet ihr auch gemacht haben, hast du sicherlich auch deinen Quadrizeps ordentlich trainiert. Ihr habt geguckt, dass ihr da einen guten Ausgleich findet. Nur ich finde es dann schwierig, weil ich fände es schwierig, aber ihr habt es ja nicht so gemacht, aber ich fände es schwierig, wenn man sagen würde, okay, wir überladen jetzt die ganze Zeit die hintere Kette, weil das ist mein Sprungmuster und das ist dann besser so. Aber dann vergisst man ja dieses Thema muskuläre Balance und dass es dann aber auch wichtig ist, da einen Ausgleich zu finden.
Genau, also dazu vielleicht, ich gebe dir vollkommen recht und bei mir war es eben so, dass meine Belastung davor und auch meine muskuläre Verteilung extrem auf der vorderen Kette war. Okay. Und die hintere Kette sehr, also eigentlich sozusagen ursprünglich gar nicht trainiert wurde und ich es auch schlecht oder kaum angesteuert habe beim Sprung und deshalb eigentlich die Disbalance in die andere Richtung war. Also meine hintere Kette war viel zu schwach. Und deshalb haben wir dann im Krafttraining von der vorderen Kette, die wir auch weiter trainiert haben, aber dann eher über zum Beispiel so Wackelbrettgeschichten, dass wir die vordere Kette nicht noch mehr auf Maximalkraft trainiert haben, sondern eher auch auf so ja, Stützmuskulatur noch ein bisschen mehr mit reingenommen haben und dann versucht haben, sowohl die Ansteuerung im Sand mehr, nicht nur, aber mehr auf die hintere Kette und auch eben die Krafttrainingsreize noch mehr auf die hintere Kette zu setzen, eben um einerseits Sprungkraft rauszuholen, Stabilität rauszuholen, aber auch um mehr dieses Gleichgewicht wieder zu schaffen.
Okay, ja, spannend.
Genau, das war so die Idee und vielleicht auch, weil wir gerade beim Krafttraining sind, der entscheidendste oder mit der größte Unterschied, der auch von meinem jetzigen Krafttraining zu dem Krafttraining vor ein paar Jahren noch ist, glaube ich, die Zeit, die ich in den, ich sag's mal, verschiedenen Phasen verbringe, also von Warm-up zu Dehnen, Mobilisieren, Stabilisieren am Anfang, ganz viele Halteübungen hin zum eigentlichen Krafttraining. Also früher, glaube ich, war es 5 Minuten vorbereiten und dann an die Gewichte und jetzt ist es eher bei 1,5 Stunden Krafttraining, 1/2 Stunde Vorbereitung, dann 1/2 Stunde Krafttraining und 1/2 Stunde Nachbereitung. Mal ganz grob über den Daumen. Also das hat sich enorm verschoben und ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede auch zu dem, was ich früher gemacht habe.
Okay, wie würde da jetzt genau, also du meintest ja gerade 1/2 Stunde Vorbereitung, 1/2 Stunde Training, 1/2 Stunde Nachbereitung. Wie würde da jetzt so eine typische Vorbereitung und eine typische Nachbereitung aussehen?
Also normalerweise gehe ich erstmal entweder aufs Fahrrad oder aufs Laufband. Da kommt so ein bisschen darauf an, in der Saison mehr Fahrrad, einfach um die Gelenke ein bisschen zu schonen. Grob 10 Minuten. Dann starte ich erstmal mit relativ viel Mobilisieren und Dehnen. Also mit, Black Roll Übungen zum Beispiel, haben wir eine ganz gute Übung entwickelt. Man nimmt sich eine Wand und geht im Ausfallschritt an die Wand mit der Hüfte, also sozusagen Blickrichtung parallel zur Wand und hat dann vorne am Knie, also das von der Wand entfernte Knie ist vorne und man stellt zwischen Knie und Wand eine Black Roll rein oder einen Kasten oder wie auch immer und dann versucht man sich in der aufrechten Position, also wenn hier die Wand ist, sozusagen in der Position an der Wand zu öffnen und auch von der Wand wegzudrehen. Genau, solche Beweglichkeits-Mobilisationsübungen, sehr viele, auch viel dann vom Yoga übernommen tatsächlich. ungefähr 10 Minuten und dann nochmal 10 Minuten Stabilisationsübungen. Also von ganz basic Unterarmstütz mit Zusatzgewichten, mit irgendwelchen Bewegungen, Knie anziehen, Knie zur Seite raus, hin zu Seitstützposition oder auch so ein paar Übungen, die schon in den Calisthenics-Bereich gehen, wo man versucht, okay, vor allem über so Art Handstand-Situation dann auch nochmal die Schulter und ja, Rumpfpartie nochmal mehr zu attackieren. Das ist so ein bisschen die Vorbereitung und dann gehen wir eigentlich oder gehe ich meistens schon an die Gewichte ran. Meistens oder eigentlich immer haben wir eine beziehungsweise zwei Beinübungen mit dabei, manchmal auch drei, meistens eine schwere und dann zwei Übungen, die das nochmal so ein bisschen unterstützen und dann nochmal ein bisschen was für den Oberkörper. Das ist dann so halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal und am Ende raus einfach nochmal ein bisschen dehnen. Vor allem die Partien, die wir trainiert haben, nochmal dehnen und auch, das ist ja so, glaube ich, ein bisschen ein umstrittenes Thema, was so Black Roll angeht. Aber auch das machen wir dann nach dem Training oder mache ich nach dem Training eigentlich dann ganz gern.
Ja, alles, was hilft. Also am Ende des Tages muss man, glaube ich, viel auch einfach ausprobieren und dann schauen, wie gut es dir tut oder ob es dir vielleicht auch nicht so gut tut. Und dann mach es einfach, wenn du das Gefühl hast, das ist eine runde Sache und es fühlt sich danach einfach dadurch besser an. Aber cool, also mega und danke für den Einblick in dein Training. Ist auf jeden Fall spannend, weil ich hätte es jetzt zum Beispiel ein bisschen anders erwartet. Ich hätte gedacht, der Fokus liegt doch deutlich mehr auf dem Thema Kraftübung einfach, weil du ja da auch in den letzten Jahren so massiv Fortschritte gemacht hast. Aber gut, du gehst ja dafür dann auch 4, 5 Mal pro Woche in das Krafttraining und investierst ja dann auch pro Einheit 1,5 bis 2 Stunden Zeit. Das ist natürlich dann auch schon eine ganze
Genau.
Menge.
Also ich glaube auch, dass es wichtiger ist, dass man wirklich regelmäßig und konstant seine Trainings hält und nicht das eine Training 10 Minuten länger macht oder zwei Übungen mehr macht, sondern dafür lieber wirklich nochmal ein Training mehr einbaut. Ja, ich habe natürlich auch Trainings dabei, vor allem wenn ich dann mal mit Trainingspartnern gehe, wo wir dann anstatt eine halbe Stunde ausdehnen, vielleicht doch nochmal lieber ein paar Sätze mehr auf der Bank machen oder so. So ehrlich muss ich dann auch sein, dass wir da nicht immer uns dran halten und jetzt auch diesen Winter dann öfter mal auch ein paar neue Übungen ausprobiert haben. Also wir haben natürlich so einen Pool oder ich habe so einen Pool an Übungen, die ich immer mache, aber da kommen auch ganz gern mal immer neue Übungen mit dazu, wo ich dann ausprobiere, wo ich auch vielleicht nicht hundertprozentig sicher weiß, dann wir beim Krafttrainer drüber spreche, macht es Sinn, habe ich da und da gesehen oder bei dem Beachvolleyballer, der macht es. Das ist auch immer, und ich finde auch für den Kopf ganz cool, also sowohl im Beachvolleyballtraining mal ein paar neue Übungen einzubauen, als auch eben im Krafttraining.
Ja, absolut. Und ich glaube, der Körper profitiert davon, wenn du gut Varianz reinbringst und, naja, nicht im Sinne der Abwechslung, weil man es halt abwechseln muss, sondern im Sinne der Abwechslung, weil es einfach deinem Nervensystem ganz gut tut, nicht immer mit der gleichen Belastung konfrontiert zu sein. Da gibt es aber auch unterschiedliche Ansichten. Gibt ja auch Trainierende, die schnell stärker werden und besser werden, wenn sie einfach prinzipiell jede Woche das gleiche trainieren, ab und zu mal eine Übung austauschen. Und es gibt auch die Fraktion, zu der gehöre ich persönlich auch eher, die alle 3 bis 4 Wochen komplett neuen Trainingsplan schreibt und dann eben immer in jedem Trainingsplan einen gewissen Fokus setzt, sodass du zum Beispiel das eine Training die hintere Kette überlädst, also mehr Fokus auf rumänisches Kreuzheben, Back Extension, von mir aus auch normales Kreuzheben. Und dann anderes Training, dann mehr Ausfallschrittgeschichten machst oder halt Kniebeugen mit erhöhten Fersen oder diese Quad Squats auf so einer ganz krassen Schräge, sodass dann die vordere Kette mehr überlädst und da dann immer wieder, je nachdem wie der Trainierende halt gerade aufgestellt ist, auch einen gewissen Fokus setzen kannst, je nachdem, was er oder sie halt gerade braucht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich mir trotzdem immer mal wieder auch so vor Augen führen muss, ist, dass wir letztendlich Beachvolleyball spielen und nicht Kraftsportler sind, weil ich ja doch relativ viel Krafttraining auch mache oder das eben auch ja schon auch gerne mache, meistens zumindest, manchmal. Ja, und dass das immer auch mal wieder so ein bisschen den Fokus rückt, dass man nicht hauptsächlich dafür trainiert, stärker zu werden, mehr Gewicht zu stemmen, sondern hauptsächlich dafür trainiert, im Beachvolleyball ja eigentlich stärker zu werden, besser zu werden. Und das ist, glaube ich, auch im Training oder auch, wenn man die Trainingspläne sich dann überlegt oder gemeinsam erarbeitet, immer mal wieder ganz, ganz wichtig auch nochmal zu reflektieren.
Ja, absolut. Den Fokus nicht verlieren und gegebenenfalls auch nochmal ein bisschen mehr, wie du es eben gerade gemeint hast, ein bisschen mehr Regeneration einzubauen, wenn es sein muss, oder eben ein bisschen weniger intensiv zu trainieren, wenn es sein muss, dass du wirklich, dass das Krafttraining halt immer dem Athletiktraining so ein bisschen dass das Krafttraining dem Balltraining so ein bisschen unterstellt ist und eher dafür sorgen soll, dass du einen Ausgleich schaffst zu den Belastungen beim Volleyball und eben nicht andersrum, dass du immer wieder neue PRs reißen möchtest, um dann am Wochenende einfach völlig fertig zu sein, wenn du da eigentlich aber am Peak sein musst und da Höchstleistung bringen musst.
Ganz genau, ja.
Die Instagram-Videos, die du hast, und auch die Bilder, das ist jetzt nicht so wichtig, aber du hast ja einige Instagram-Videos und man sieht, da machst du echt ziemlich viel Mühe mit. Wie machst du das selber oder lässt du es machen?
Nee, das habe ich immer selber so ein bisschen zusammengebastelt. Also über den Sommer haben wir da jetzt mehr gemacht. Über den Winter mal aus dem Krafttraining ein bisschen was. Letztes Jahr auch noch ein bisschen mehr. Jetzt diesen Winter ist es tatsächlich so ein bisschen pausiert geworden oder wurde geworden. Ich habe gesagt, ich möchte, und das finde ich eigentlich auch ganz cool, so ein bisschen schon immer wieder was posten und auch jetzt über den Sommer wieder ganz normal meinen Account da pflegen. Ja, also erstens, weil ich es cool finde, so ein bisschen was von seinem Sport auch zu teilen, weil auch viele dann eben nicht die Zeit haben, jedes Spiel zu schauen, aber trotzdem es cool finden, wenn sie dann mal so ein Update bekommen, vielleicht auch mal einen kleinen Insight irgendwie, wie lief das Turnier hinter den Kulissen, ne? Sind wir selber irgendwie zufrieden, fanden wir es komplett scheiße, was wir da gemacht haben. Ja, das ist einer der größten, wichtigsten Punkte eigentlich. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so, ich sage, ich nerv mich da irgendwie dann jede Woche mit, wenn ich da einen Beitrag machen muss, sondern mir macht das auch meistens Spaß und ja, man kann die Sponsoren ganz gut präsentieren, da sind so ein paar kleine Benefits noch mit dabei. Ja.
Den Post fand ich besonders witzig, der für die Sponsoren, wo du dein Gesicht oder den Körper jedes Mal mit eingeblendet hast. Ja. Das war schon meiner Meinung nach echt gut durchdacht, weil sonst ist immer eine Sponsorenvorstellung so ein bisschen langweilig. Und da war es sehr persönlich irgendwie. Natürlich hat mich am meisten gefreut, dass du auch einen Biersponsor hast und dann auch die Flasche so in der Hand hattest, hast du getrunken. Und währenddessen du so, muss man sich mal angucken bei dir auf der Seite, währenddessen du so über dem Logo irgendwie standest oder halt dein Oberkörper war ja abgeschnitten und man dich da so gesehen hat. Es war irgendwie witzig. Also wollte ich dir die Rückmeldung geben, dass ich das echt cool finde und auch ein bisschen ausgefallen. Und man sieht, dass du dir echt Mühe damit gibst. Also weiter so, dass echt viel, viel gute Arbeit da reinfließt. Und da ich ja selber versuche, ab und zu ein bisschen Instagram-Inhalte zu machen, weiß ich, wie nervig das manchmal sein kann, den ganzen Kram zusammenzuschneiden und so. Und wollte da die Props mitgeben, dass du da sehr, sehr gut am Start bist und weiter so.
Danke dir, das freut mich, dass das so ankommt dann auch. Ja, also man muss vielleicht auch bei der ganzen Sponsorengeschichte mal erwähnen. Ich denke, das werden fast alle Teams haben, die so ein bisschen dann versuchen, auf der Tour sich zu etablieren oder vielleicht auch schon dann mit dabei sind, dass es bei den Sponsoren fast immer irgendeine Leidenschaft für den Sport geben muss und das dann eben auch sehr mit der Person gekoppelt ist, die der Sponsor dann eben auch unterstützt. Und ja, man natürlich gerne dann auch dem Sponsor versucht, was zurückzugeben für die Leistung und auch irgendwie versucht, dass der Sponsor davon profitiert. Aber man muss auch immer wissen und auch immer dazu sagen, dass das meistens eine Geschichte ist, die der Sponsor aus einer Leidenschaft heraus macht, weil er den Sport cool findet, weil er vielleicht auch die Sportler cool findet und deshalb da was unterstützen möchte. Und deswegen, wie du sagst, versuche ich da meistens einen Ansatz zu wählen, der dann auch irgendwie nicht nur die Logos zeigt, sondern auch uns irgendwie mit der Marke dann verbindet. Und cool, freut mich, dass das bei dir dann positiv angekommen ist.
Wie malst du denn deine Zukunft aus? Also Kim Huber Beachvolleyball, bis du 40 bist, oder hast du irgendwelche Gedankengänge schon, irgendwelche Pläne, wie sich das in den nächsten Jahren bei dir entwickeln sollte?
Gute Frage. Es sind, glaube ich, so zwei verschiedene Ansichten. Also einmal, wenn du mich wirklich nach der sportlichen Zukunft fragst, dann ist da meine Antwort, ich möchte einfach versuchen, jede Saison besser zu werden. Wir haben jetzt auch die Ziele gestern besprochen mit Armin. Die sind natürlich dann weiter oben als letztes Jahr und versuchen da das Bestmögliche rauszuholen und dann eher ja von Saison zu schauen, weil wir jetzt nicht ha, sagen, okay, unser Ziel ist irgendwie Olympia oder sonst was in 4 Jahren, sondern würde ich zu so sagen, okay, wir möchten das, was wir dieses Jahr geschafft haben, wieder abrufen und hoffentlich verbessern. Das ist so meine sportliche Antwort auf die Frage. Meine private Antwort ist tatsächlich, wenn du mich fragst, wie sehe ich mich in der Zukunft, dann sehe ich mich meistens irgendwie mit meiner Family, vielleicht mit ein paar Freunden am Grill. So, das ist dann eher mein Bild, das ich von mir in der Zukunft habe. Gar nicht unbedingt, dass ich dann kein Beachvolleyball mehr spiele, aber mir ist schon immer klar, und das war mir eigentlich auch von Anfang an klar, wenn es dann wirklich soweit ist, dass man sagt, okay, man gründet jetzt eine Familie, vielleicht auch mal mit Kindern oder so, dass dann das schon der Vordergrund ist. Und ja, dann wird man, denke ich mal, sehen, wie die Situation ist, ob es eine Möglichkeit gibt, trotzdem noch Beachvolleyball auszuleben, wie professionell auch. Wäre natürlich schon irgendwo mein Traum zu sagen, man schafft es, dass zu Hause alles im Lot ist und man trotzdem noch den Sport hat. Genau, das ist so ein bisschen so langfristig dann die Frage, aber da sind meine Prioritäten auf jeden Fall so gesetzt. Und bis es soweit ist, möchte ich einfach versuchen, das Bestmögliche aus meinem Körper und aus dem Beachvolleyball für mich rauszuholen. Und dann zählt mehr die kommende Saison als die Saison in 2 oder 3 Jahren.
Okay, spannend. Und sieht es Daniel so ähnlich oder sind bei ihm andere Sachen im Vordergrund? Ich mache mal ein Beispiel, weil ich hatte ja vor kurzem Moritz Klein zu Gast, der jetzt auch versucht, wieder ein bisschen Fuß zu fassen auf der deutschen Tour. Und er würde durchaus auch den Umweg gehen über internationale Turniere. Jetzt gerade sind sie in Australien und spielen eben da ein Turnier oder mehrere Turniere. Und die sind jetzt eher so auf Try Hard. Wir wollen ordentlich Punkte sammeln, um dann wieder auf die deutsche Tour zu kommen. Wäre das auch euer Ansatz oder würdest du da oder ihr, es geht ja dann um euch als Team, würdet ihr da eher so einen anderen Weg gehen?
Also ich muss sagen, vielleicht auch, also alles, was ich gesagt habe, dazu stehe ich auch so und das war auch so gemeint. Trotzdem ist mir natürlich wichtig zu sagen, dass wir schon auch da wirklich mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft jedes Jahr reingehen. Und ich glaube, das hat man auch die letzten Jahre gesehen, dass wir da wirklich durch ganz Deutschland eigentlich gefahren sind zu jedem Turnier. Und dann natürlich uns so ein bisschen, ich sage mal auch, ja, der Stift da nochmal gegangen ist, als letztes Jahr dann Pirmela Riedschel, ich glaube, da hatte die auch mal drüber gesprochen, dann international nochmal sich Punkte geholt haben und wir potenziell dann dann aus Timmendorf nochmal rausgerutscht wären oder hätte passieren können. Und ja, deswegen ist dann schon immer so ein bisschen die Frage, okay, wo holt man sich die Punkte, wie holt man sich die Punkte? Da ist aber bei uns eigentlich der klare Ansatz, wir haben in Deutschland die Möglichkeit, gegen alle Teams zu spielen, die wir schlagen müssen, um unsere Ziele irgendwie zu erfüllen, Timmendorf zu schaffen. Und ja, dann liegt's letztendlich in unserer Hand. Und wenn wir hier auf der Tour diese Spiele verlieren, dann ist es letztendlich auch so, dass wir uns dann halt dafür nicht qualifizieren. Und wenn wir die Teams schlagen, dann schlagen wir sie hier. Und dann ist es, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass wir uns dann für Hauptfeld, Timmendorf, wie auch immer qualifizieren. Aber ja, ich glaube, Daniel und ich sind da eher der Meinung, das hier quasi zu lösen im direkten Duell und nicht zu sagen, okay, wir fliegen jetzt international irgendwo hin, um da uns Punkte zu holen. Was nicht heißen soll, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, was nicht heißen soll, dass ich das jetzt irgendwie nicht cool finde oder nicht gut finde, was die anderen Teams machen. Ich respektiere die dafür sehr und finde es auch enorm bewundernswert, dass man eben so viel Leidenschaft, auch Geld in die Hand nimmt, Zeit in die Hand nimmt, so viel Verzicht dann auch auf andere Sachen macht, um international sich dann eben da auch auf die Turniere begeben zu können.
Okay, ja, gute Einschätzung der ganzen Geschichte. Ich meine, dass du oder dass ihr jetzt sagt, okay, wir wollen das nicht machen, hat ja erstmal per se nichts mit Ehrgeiz zu tun, ne? Also ich glaube, jeder weiß auch, dass du ein sehr ehrgeiziger Typ bist und würde nie daran zweifeln, dass es irgendwie, dass das was ausmachen würde oder man jetzt sagen würde, okay, der versucht nicht da international sich noch ein paar Punkte zu holen, der ist nicht ehrgeizig. Ich finde den Ansatz gut, dass man sagt, okay, wir versuchen das hier so zu lösen mit den Turnieren, die wir spielen können. Jetzt meintest du ja, letztes Jahr habt ihr 20 Turniere gespielt, um bestmöglich Punkte zu sammeln. Das ist ja crazy. Und das geht ja schon mal gar nicht, wenn du so weit fliegst, dann kannst du halt eben die paar Tage, die du unterwegs bist, schon mal gar nichts spielen. Von daher ist es ja auch heftig, was ihr reingebt, was ihr da reinlegt in den Sport. Und ich glaube, auch das wird sich am Ende auszahlen, dass ihr da eben den nationalen Weg geht und hier eben in Deutschland probiert, alles zu spielen, was geht. Oder jetzt, wo ihr schon eine Stufe weitergerückt seid, auf den Turnieren gut zu spielen, die ihr euch dann anmeldet, aber dann eben auch bewusst auf welche verzichtet, um dann eben gut genug spielen zu können.
Genau. Und es ist ja auch definitiv so, dass wir hier in Deutschland extrem gute Teams haben und haufenweise Teams, die uns oder die noch besser sind als wir. Und ich denke, solange man hier diese Teams hat und, ich sag mal, genug gefordert ist, gegen die Teams zu spielen, sehen wir da auch den sportlichen Grund noch nicht für uns, zu sagen, okay, wir fliegen jetzt irgendwo hin, um gegen Teams zu spielen, die vom Niveau her tendenziell ähnlich sind wie Teams, die wir hier schlagen oder gegen die wir hier spielen können.
Mhm. Ja, sehr gut. Wie sieht denn explizit eure nächste Saison aus? Du meinst, ihr habt euch gestern, nee, irgendwie letzte Woche zusammengesetzt, habt
tatsächlich gestern, heute ist Dienstag, ja, gestern.
Perfekte Vorbereitung auf den heutigen Podcast. Dann kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr so spielen wollt und wie euer persönlicher Turnierkalender aussieht diesen Sommer.
Ja, also eigentlich ist es ganz simpel. Wir spielen alle Premium-Turniere, Rock the Beach und Deutsche Tour. Und wenn eben an einem Wochenende mehrere sind, dann gehen wir es von oben nach unten durch. Also dann versuchen wir erstmal Quali auf der deutschen Tour. Wenn das klappt, dann spielen wir natürlich da. Wenn nicht, dann zu Rock the Beach und so weiter. Das, glaube ich, wären in Summe 13 Turniere oder 14. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir uns aber vor allem im Juli und August sind dann fast jedes Wochenende Turniere, nehmen wir uns dann nochmal zwei raus, die wir eben bewusst streichen, ein Premium und einmal Rock the Beach wahrscheinlich, dass wir im Normalfall entweder zwei oder drei Turnierwochen in Folge haben und dann einen frei. Dann kommen wir Pi mal Daumen auf 10 Turniere im Sommer plus Meisterschaften, was, denke ich, ein gesundes Pensum ist, was auch ein Pensum ist, wo man dann eben, wie gesagt, mal Wochenenden abschalten kann und trotzdem noch mehr als genug Chancen hat, sich eben Punkte zu holen.
An sich guter Plan. Was passiert jetzt, wenn ihr dann doch irgendwann mal zum Beispiel GBT Quali verkackt oder auf einem Rock the Beach Turnier, wo ihr dann rechnen müsst, okay, da brauchen wir eigentlich schon eine ganz gute Platzierung, um genug Punkte mitzunehmen. Angenommen, ihr verkackt dann doch eine Quali oder nehmt da doch nicht so viele Punkte mit. Geht dann das Rad dann los? Also habt ihr da so ein bisschen so flexible Planung, wie ihr das dann nochmal ein bisschen umstellt? Oder habt ihr euch das jetzt schon fest vorgenommen, dass ihr eben nicht wieder in so eine Überlastung kommt?
Also wir sind natürlich schon flexibel, weil es immer irgendwie sein kann, dass vielleicht verletzt sich einer mal, vielleicht ist jemand mal eine Woche krank oder so, dass man dann irgendwas doch nochmal schieben muss. Kann auch sein, dass wir vielleicht mal bei einem GBT-Stop irgendwie doch mal direkt ins Hauptfeld kommen, wenn davor ein, zwei Turniere oder so gut laufen und die Meldeliste dementsprechend ist. Das fließt natürlich alles mit rein. Dennoch haben wir ganz klar gesagt, wir wollen jetzt nicht, auch wenn wir schlechte Turniere haben, schlechte Ergebnisse haben, dann direkt in irgendwie so einen Art Panikmodus verfallen und sagen, okay, jetzt melden wir doch nochmal alles, was irgendwie geht, sondern dann würde ich zu sagen, okay, wir haben genug Chancen dieses Jahr und sich dann nochmal irgendwie andere zu holen, weil wir die nicht nutzen, die wir haben, soll nicht der Weg sein, sondern der Weg soll dann wirklich sein, die Situation anzunehmen und zu sagen, okay, wir müssen dann auch performen, wenn wir spielen. So.
Sehr gut. Sehr gut. Okay. Dann erstmal danke für den ersten Teil. Ich hoffe, ich habe alles gefragt, was ich hier auf meiner Liste hatte. Und habe am Ende für dich nochmal so ein paar Rapid-Fire-Questions. Ich hoffe, sie werden auch ein bisschen rapid. Die ich gerne noch loswerden möchte, die ich an alle loswerde, aber das kennst du ja vielleicht schon. Was wärst du, wenn nicht Volleyballer? Also angenommen, in deiner Vergangenheit hättest du irgendwie eine Abbiegung anders genommen. Vielleicht würdest du ja was grundsätzlich anderes machen. Nimm uns da mal mit, bitte.
Tatsächlich, wofür ich mich extrem interessiere, ist Physik und Astrophysik. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht so diesen sportlichen Weg gewählt hätte, dann hätte ich mir gut vorstellen können, in die Richtung dann mein Studium noch mehr auszulegen, dann da irgendwie in die Forschung zu gehen. Ja, also so Physik finde ich extrem spannend und ich glaube, da hätte auch noch mehr dann irgendwie mein Weg hingehen können.
Okay, also wenn ich Volleyballer, dann Nerd.
Könnte man sagen, ja.
Okay, wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würde das handeln?
Gute Frage, da habe ich mir tatsächlich am meisten den Kopf zerbrochen. So eine perfekte Antwort habe ich nicht. ich hatte tatsächlich einmal an meinen Dad gedacht, dass ich so ein bisschen über ihn schreiben könnte oder würde. Das fand ich ganz interessant und ja, dann ist mir noch eingefallen, das hatte ich auf Instagram in einem Reel gesehen, ein Buch darüber zu schreiben, in dem der Leser eigentlich die ganze Zeit mit dem Helden mitfiebert und erst sich am Ende irgendwie herausstellt, dass der Held die ganze Zeit der Bösewicht gewesen ist. Hatte ich gestern gesehen und ja, das fand ich eigentlich von der Idee her ganz, ganz witzig und ja, deswegen habe ich gedacht, sowas wäre auch interessant zu schreiben.
Kann ich fragen, weil ich habe leider gar keine Ahnung darüber, warum es dir ein Anliegen wäre, über deinen Dad zu schreiben?
Einfach so, weil ich glaube, dass er mir sowohl in sportlicher Hinsicht ja viel mitgegeben hat und ja insgesamt auch in vielerlei Hinsicht einfach ein Vorbild ist und ich dann mir dachte, wäre ein schöner Gedanke, dann auch darüber ein Buch zu schreiben.
Ich hoffe, er hört den Podcast und ist jetzt stolz.
Das hoffe ich auch. Mal schauen.
Was kaufst du am besten?
Ich hatte gehofft, dass du die Frage falsch formulierst und mich fragst, ob ich am liebsten koche. Da wären mehr Antworten möglich gewesen. Aber
okay, dann nimm die Frage.
Nee, ich beantworte das schon, so wie du es gestellt hast. Am besten muss ich dann wahrscheinlich sagen, koche ich Wraps, weil man da nicht so viel falsch machen kann. Finde ich auch ganz lecker, muss ich sagen. Am liebsten würde ich fast mit Sushi antworten. Habe ich zwar noch nicht so oft gemacht, aber ich liebe Sushi über alles und mach's auch prinzipiell gerne selber, auch wenn ich meistens zum Essen gehe.
Okay. Ich glaube, es ist auch super viel Arbeit, das selber zu machen, oder?
Ja, ist schon aufwendig. Macht aber auch viel Spaß, wenn man es selber macht.
Okay, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich werde es auch nie ausprobieren, weil allein die Vorstellung ist schon so, also die Story habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber es dauert immer so lange, richtig geiles Essen zu machen, dann ist es einfach super schnell weg und das ist immer so ein bisschen nervig. So, bei mir ist Lasagne war so ein Thema und Lasagne geht ja sogar vergleichsweise schnell, aber das hat mich schon aufgeregt, dass es wirklich lang dauert, bis man das fertig hat und dann isst man es innerhalb kürzester Zeit alles weg und bei Sushi ist ja noch schlimmer, weil das ist, also in welchen Massen muss man das produzieren, damit es länger als eine halbe Stunde hält.
Okay, ja, fairer Punkt. Das stimmt auf jeden Fall.
Und du mit deinen 90 bis 105 Kilo Masse, du musst ja auch ordentlich essen. Deswegen gehst du wahrscheinlich öfter Sushi essen.
Ja, wir haben hier einen echt leckeren Asiaten, All You Can Eat, der hat schon viel Umsatz gemacht mit uns.
Oh, okay. Warte, das ist auch ein Sponsor von dir, oder nicht?
Der auch, ja. Der auch. Der macht wahrscheinlich weniger Umsatz mit uns, aber den habe ich jetzt tatsächlich nicht gemeint. Das ist kein All You Can Eat, aber der ist auch sehr lecker, das stimmt. Ja. Okay, der ist ganz cool. Kann ich vielleicht das auch einfach erzählen. Das ist so mit einem Tablet. Also du bestellst dir sozusagen dein All You Can Eat immer an den Tisch und kannst dann auswählen. Du musst nicht ans Buffet laufen. Eigentlich ein ganz cooler Gedanke.
Wow. Okay. Zug ist gebucht nach Ingolstadt. Ich habe auch richtig Bock.
Gibt es wahrscheinlich überall, aber hier habe ich es das erste Mal entdeckt.
Was war dein letzter Fehlkauf?
So ein halber Kauf, würde ich sagen. Ich habe die Lampe von meinen Eltern genommen, die sie nicht mehr oben gebraucht haben. Und dann ist mir, ich glaube, nach einem halben Tag oder so ist mir die Glühbirne kaputt gegangen und seitdem habe ich die nicht gewechselt. Das heißt, hier steht jetzt die Lampe seit 2 Jahren oder so, die halt kein Licht mehr macht. Ja, ist mir vorhin eingefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass meine Lichtsituation hier ein bisschen zu dunkel ist und ich dann versucht habe, die Lampe zu drehen oben und dann ist mir eingefallen, ich könnte eigentlich die hinstellen und dann ist mir eingefallen, ach nee, kann ich nicht.
Okay, letzte Frage. Wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
Genau, also da hatte ich gesagt, da wollte ich noch eine kleine Geschichte von mir erzählen oder auch eine Sache, die mir so ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar haben wir extrem viel ja über Sportliche gesprochen, über irgendwelche Trainings, Balltrainings, Krafttrainings und relativ wenig noch. Wir hatten es bei den Jugendspielen so ein bisschen angesprochen über die mentale Situation, wie geht man mit den ganzen Drucksituationen und so weiter um. Und ich muss dann auch ehrlich sagen, ich hatte jetzt diesen Winter, war es bei mir oft der Fall, ich bin sehr oft krank geworden, habe dann wieder versucht zu trainieren, bin dann wieder rückfällig geworden. Dementsprechend ist dann natürlich auch irgendwie, wenn man dann so lange krank ist, die Kraft weg, vielleicht auch irgendwie ein paar Technikformen gehen wieder nicht mehr so gut wie davor. Und dann den ganzen Winter nur zu trainieren, ohne irgendwie den Wettkampf dann zu haben, ohne auch Dani an der Seite zu haben, wo man sagt, okay, jetzt zockt man mal einen Satz oder so, das halt Spaß macht, sondern wirklich nur Technik zu schieben, stumpfes Krafttraining zu machen, war dann schon auch immer mal schwierig und ich hatte dann auch wirklich viele Momente, wo ich gesagt habe, so, will ich das noch? Macht es mir wirklich so viel Spaß, dass ich mir jetzt hier ein halbes Jahr in der Vorbereitung irgendwie den Arsch aufreiße und mich da durchquäle oder es versuche? Oder werfe ich alles hin so ein bisschen? Und ich denke, dass es also vielleicht oder bestimmt auch viele Spieler gibt, die immer mal wieder so Gedanken haben, okay, lohnt sich das alles? Kann ich oder will ich das alles investieren? Genau, und da hatte ich schon viele schwierige Momente eben auch gekoppelt mit dem oft krank sein jetzt diesen Winter. Und ja, das wollte ich vielleicht auch in dem Podcast einfach nochmal erwähnen, dass es, glaube ich, sehr vielen Sportlern so geht, dass man nicht nur, und das ist, glaube ich, auf Social Media zum Beispiel oft so, dass man halt dann von seinen Highlights irgendwie was postet oder so, was natürlich cool ist und auch so sein sollte, aber dass es auch wahrscheinlich für jeden coolen Moment, den man irgendwie im Sport erlebt, davor 10 Scheißmomente gegeben hat, wo man irgendwie selbst unzufrieden war oder am Boden war oder so. Ja, und genau, wir hatten jetzt, oder ich hatte jetzt mit Dani gestern das erste Training zusammen. Es hat wieder richtig Spaß gemacht und bis jetzt bin ich sehr froh, dass ich mich nicht dazu entschieden habe, alles hinzuwerfen. So, aber das war nicht allein mein Verdienst, sondern auch auf jeden Fall viel Fürsorge und viel Dasein von sowohl meiner Freundin eben, als auch von irgendwie Eltern, Geschwistern. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar und ich hoffe, ja, so ein bisschen auch im Podcast einfach ehrlich rübergekommen zu sein, offen rübergekommen zu sein. Das wäre schön.
No joke, ich habe ein bisschen Gänsehaut, weil ich das so cool fand, dass du einfach so ehrlich auch damit umgehst, auch dass es mal so Scheißzeiten gibt, dass aber keiner drüber spricht. Und da wären wir wieder beim Thema, ne? Volleyballer, Beachvolleyballer sind keine Maschinen, die einfach ihr Ding abarbeiten und einfach immer nur dafür da sind, Ergebnisse zu liefern, sondern jeder hat gute und schlechte Zeiten und vor allem, und da sind wir wieder beim Thema, ne? Das hatten wir ganz am Anfang. Es ist halt so eine krasse Leidenschaft und die schafft ab und zu auch mal Leiden. Und es gibt eben dann nicht auf der anderen Seite, dass ein paar hunderttausend Euro auf dich warten als Belohnung dafür, dass du ab und zu mal leidest, sondern du machst den ganzen Spaß hier, gibst richtig viel rein, fährst zu den Turnieren am Ende für eine gewisse Gegenleistung, aber vielleicht auch dafür, dass du nichts bekommst, wenn du nicht gut abschneidest. Bekommst du ja mehr oder weniger fast gar nichts oder kriegst vielleicht die Fahrtkosten wieder oder so. Und dass man da immer wieder auch zwangsläufig das Gefühl hat, man müsste es eigentlich lassen oder es macht überhaupt keinen Sinn, weiterzumachen. Es ist super viel Arbeit, super anstrengend. Ich glaube, das muss ja zwangsläufig jedem so gehen, aber dass du hier so offen darüber sprichst, finde ich mega. Ich glaube, dass viele sehr dankbar dafür sind, das einmal gehört zu haben, damit man sich eben nicht so blöd fühlt, wenn man eben selber so Gefühle hat. Und ja, Mann, also vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich glaube, das war auch ein super Schlusswort.
Sehr gern, danke dir.
Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was ich noch sagen soll. Wie findet man dich bei Instagram?
Unter kim.huber01. Vielleicht können wir ja die Episode abschließen mit noch ein bisschen was von dir. Und zwar habe ich mich schon immer gefragt, als ich dich entdeckt habe, habe ich mich gefragt, wie eigentlich so dein Weg zum Beachvolleyball-Physiotherapeut in die Szene gekommen ist. Also wie hast du angefangen, wie bist du auf Beachvolleyball gekommen? Vielleicht können wir heute mal abschließen, indem du nochmal kurz was sagst.
Ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, nochmal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Kim ist wirklich einer der nettesten Typen, den ich hier je hatte, weil er mich direkt gefragt hat, ey, wollen wir nicht auch mal ein bisschen über dich sprechen? Von daher, ja, vielen Dank. Nehme ich erstmal gerne mit. Und wie bin ich da gelandet? Ich habe den Podcast angefangen Dezember 21 und damals habe ich mir so gedacht, okay, ich möchte schon gerne einen Podcast machen, weil ich selber sehr gerne Podcasts konsumiere und auch finde, dass da viel Mehrwert bei sein kann in jeglicher Hinsicht. Also einmal edukativ natürlich, auf der anderen Seite, um einfach Leute kennenzulernen. Und das ist das, was ich versuche, hier immer rüberzubringen, was wir jetzt auch bei dir jetzt schon ein paar Mal hatten. Ich glaube, jeder Volleyballer, jede Volleyballerin hat auch noch ein Leben neben dem Sport. Und ich versuche, das viel zu beleuchten, auch wenn es natürlich viel um den Sport als solches geht. Aber das andere soll eben auch dabei sein, weil das wichtig ist, finde ich. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres als ein Podcast-Format, um sich in genau so ein Thema reinzuarbeiten. Und ja, vielleicht habe ich es genau deswegen gemacht. Einerseits, weil ich mega dankbar bin, dass ich die ganzen Leute kennenlernen darf. Ich habe Idole aus meiner Jugend kennenlernen dürfen. Ich habe relativ am Anfang mit Micha Andrej einen Podcast gemacht. Ich habe mit Tim Brossock einen Podcast gemacht. Ich habe mit einigen meiner Idole sozusagen, die Nazio gespielt haben, Podcasts gemacht und fand das einfach mega, überhaupt mit denen in Kontakt treten zu können. Und ja, Christian Fromm dürfen wir nicht vergessen, der jetzt auch vor kurzem zu Gast war. Und das sind so Sachen, wo ich mir so denke, wow, das ist das, was für mich dabei halt rausspringt, was ich mega gut finde. Und am Ende des Tages macht man ja schon viele Sachen aus Eigennutz auch mit. So, und was ich aber den Leuten mitgeben will oder vermitteln möchte, ist, wie gesagt, Volleyballer sind auch Menschen und ich versuche so ein bisschen eben diesen anderen Aspekt oder diese anderen Sachen zu erörtern mit den Volleyballern und auf der anderen Seite in ungefähr jeder zweiten Folge, jetzt wird es ein bisschen weniger, versuche ich so einen edukativen Ansatz zu fahren oder auch immer mal Gäste einzuladen, die wirklich in einem speziellen Thema sehr, sehr gut sind. Zum Beispiel jetzt hatte ich vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen Tabea zu Gast und Tabea beschäftigt sich eben mit zyklusbasiertem Training. Das ist natürlich nur für Frauen super interessant, aber es ist halt ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und auch eben im Bereich Volleyball immer wichtiger wird. Oder mit Jonas Ries, was ich schon angesprochen hatte, die Folge über Kniegesundheit, die war super, weil einfach so viel Mehrwert dabei ist. Und so gesehen kennen ihn die wenigsten aus der Beachvolleyball oder aus der Volleyballwelt. Und jetzt konnten wir aber über diesen Podcast für die Leute, die den Podcast hier hören, so einen krassen Mehrwert liefern, was Kniegesundheit angeht. Und ich glaube, das ist mein Anspruch gewesen und das Warum dahinter. Das hat sich natürlich über die Jahre entwickelt. Aber einerseits eben Volleyballer auch so ein bisschen neben dem Sport ins Rampenlicht zu rücken oder auch die Person irgendwie gut darzustellen. Nicht nur gut, sondern einfach nur echt darzustellen. Das ist der Punkt. Und auf der anderen Seite Menschen einen Mehrwert mitzugeben für ihre eigene Gesundheit und dann natürlich bezogen auf Volleyball. So, warum Volleyball? Weil ich Volleyball spiele, seitdem ich 17 bin. Das ist halt relativ spät. Ich habe extrem viele Fehler gemacht in der Zeit, habe wirklich all die ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, mit guter Trainingsgestaltung und so und Training als Verletzungsprävention und so weiter, habe ich natürlich alles nicht beachtet. bin immer rein, habe immer geholzt und immer versucht, einfach nur Sprungkraft zu steigern, Schlaghärte zu steigern und so weiter. Und ich habe so viele Fehler gemacht, so viele Beschwerden auch schon selber gehabt. Knie, Rücken, Schulter, Sprunggelenk sowieso ein paar Mal umgeknickt. Ich kenne das alles und ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute dann von meinen Erfahrungen und auch von meiner Expertise als Physiotherapeut profitieren können, dann eben keine so krassen Beschwerden zu haben oder sich selber helfen zu können. Das ist also auch noch dann die zweite Idee, mit dem ich den Podcast mache.
Okay, cool. Finde ich sehr schöne und lobenswerte Gedanken. Also freut mich auch, wie gesagt, sehr, dass ich Teil davon sein durfte.
Dann an dich vielen Dank, dass du da warst und auch vielen Dank, dass du am Ende nochmal mich ausgefragt hast, dass wir kurz mal die Rollen getauscht haben, war nicht abgesprochen. Von daher vielen lieben Dank. Und dann würde ich einladen, jetzt noch ein bisschen mit mir off-Mic zu sprechen, weil deine Tonspur ist noch nicht ganz hochgeladen. Die muss noch perfekt hochgeladen sein, bevor wir uns verabschieden können.
Alles klar, machen wir so.
Also dann erstmal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.